Der Predigtext für den Sonntag Judika aus der 14. Reihe der Predigtexte unserer württembergischen Kirche steht im Buch des Evangelisten Markus im 10. Kapitel. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Welcher Käse stinkt wohl am meisten? Also bei Käse, wenn man jetzt nicht sagt, der riecht ja oder er hat eine gewisse Reife oder was, aber einen gibt es, der stinkt echt zum Himmel. Es ist ein schwäbisches Produkt. Es ist der Ehrenkäse. Eine besondere Stellung innehaben, geehrt zu werden in einer breiten Öffentlichkeit, eine silberne oder goldene Ehrennadel am Revers zu tragen, das motiviert ungemein. Also zumindest bei den Männern ist das so. Ich weiß nicht, ob es bei den Frauen mit den Ehrennadeln da auch so, aber bei Männern ist es so. Und wer sich solcher Art motivieren lässt, den bezeichnet der Volksmund eben gern mal als ehrenkäsig. Für die einen ist so etwas hanebüchen, geht gar nicht, die anderen lässt es richtig aufblühen. So unterschiedlich sind die Menschen eben. Und so menschlich zeigen sich auch die Jünger Jesu. 12 sind das ja an der Zahl, aber von den meisten weiß man nicht mehr als nur den Namen. Eine Handvoll vielleicht stellt sich als eine Art von Prototyp für den christlichen Glauben und seine Genossen dar. Johannes gehört da ganz prominent dazu, von dem es heißt, er sei Jesu Lieblingsjünger. Und sein Bruder Jakobus, die Söhne des Zebedäus eben. Und Jesus macht gerade seinen Mund zu nach seiner dritten Ankündigung seines Leidens und Sterbens. Und da treten die beiden zu ihm: Wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten. Was für ein schräges Ansinnen. Aber Jesus ist keinesfalls befremdet. Er fragt sie noch nach ihrem Wunsch und da rücken die beiden also raus mit der Sprache: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Was reitet die beiden ein derart kindisches Ansinnen im Angesicht des nahen Leidens zu äußern? Ich bin erstaunt über Jesu Antwort. Ganz sanft geht er da auf sie ein, ob sie sicher sein, zu wissen, worum sie da bitten, ob sie den Kelch würden trinken können, die Taufe würden empfangen können, um die sie da bitten. Wohl, sagen die beiden, wohl, das können wir. Was für großspurige Prahlhanse das doch sind. Dann natürlich bloß die Männer, ja, von Frauen ist hier gar nicht reden. Ich versuche mir also in die zwei hineinzuversetzen. Was treibt sie an? Wie kommen diese beiden zu der Gewissheit für ihr Begehr, sogar Schmerzen, Leid, ja, auch den Tod auf sich zu nehmen? Mir käme das vielleicht nicht so schnell in den Sinn. Geht es Johannes und Jakobus da um Ehre, um Ruhm, um Macht? Geht es darum zu herrschen im Gottesreich? Schöne Gewänder zu tragen, ein feierliches Amt zu zelebrieren, Weihrauch, Fässer zu schwenken oder ich weiß nicht was. Und mir kommen die hohen Würdenträger der Christenheit in den Sinn. Der Moskauer Patriarch in seinem weihrauchschwangeren Ornat, der den widerwärtigen Angriffskrieg des modernen russischen Zaren Wladimir gegen ein Nachbarvolk auch noch klerikal rechtfertigt. Und ich habe die Diskussion im Ohr um eine Segnung homosexueller Partnerschaften in einem Gottesdienst und die verbalen Entgleisungen in diesem Zusammenhang. Ist es also das, worum es da geht, um Macht auszuüben, zu definieren, was richtig und was falsch ist, möglich oder ausgeschlossen? Vielleicht aber haben die beiden doch ganz intuitiv etwas von dem verstanden, was Jesus ihnen über seinen bevorstehenden Weg durch Leid, durch Kreuz und Tod angekündigt hat. Vielleicht fühlen sie sich Jesus so sehr verbunden, dass sie diesen Weg mitzugehen bereit sind. Ganz ehrlich, bei dir, Jesu, will ich bleiben, will in deinem Dienste stehen, nichts soll mich von dir vertreiben. Jesu Antwort mag sie da getroffen haben wie eine kalte Dusche. Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke. Ihr werdet getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, denen es von Gott bestimmt ist. Das ist ein komischer Satz. Aber wenn wir weiterlesen, wenn wir an die Kreuzigung Jesu denken etwa, dann sehen wir, wer da zu seiner Rechten und zu seiner Linken ist. Kein Jakobus und auch kein Johannes. Zwei Räuber, zwei Gesetzesbrecher, zwei Outlaws. Markus erwähnt das nur mit einem Satz. Das sind zwei Räuber, einer zur Rechten, einer zur Linken. Aber ich bin überzeugt, der Evangelist hätte diesen Satz nicht geschrieben, wenn er ihm nicht eine Bedeutung beimessen würde. Bei Lukas ist das Ganze dann noch detaillierter. Da sagt Jesus zu dem einen, der an der Schwelle des Todes bußfertig ist, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der Platz an Jesus Seite scheint also nicht den Wohlverdienten vorbehalten, denen, die ein frommes Leben geführt haben. Denen, die ihren heutigen Wolfspelz mit Brokat und Goldfäden bedecken. An Jesus Seite ist am Ende selbst nicht einmal der Pharisäer, der weise Bibelleser. Und nicht einmal der innige Beter oder der Theologe, ein Räuber ist da. Und dem wird der Eingang ins Gottesreich verheißen. Die Bibelstellen vom Ehrenkäs und von den Räubern an Jesus Seite, die zeigen, dass es bei der Nachfolge nicht um Belohnung geht. Nicht um Herrschaft und schon gar nicht um irgendwelche Rangordnungen. Und so sitzt Jesus noch einmal an, zu erklären, was er seinen Jüngern doch schon lange bereits vorgelebt hatte. Im Gottesreich, das Jesus auf der Erde verkündet und verortet, im Gottesreich wird ganz anders regiert und zusammengelebt als bei den Herrschern dieser Welt. In der Politik, bei den Mächtigen, da können wir sehen, wie die sich alles untertan machen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das sind welche, die meinen, über alles und jeden herrschen zu können. Selbst das Denken ihrer Untertanen soll sich innerhalb gesetzter Vorgaben bewegen. Die Mächtigen dieser Erde halten die klein, die ihnen anbefohlen sind. Sie tun ihnen Gewalt an, physisch und psychisch. In Russland sehen wir in unseren Tagen, dass das keine wohlfeilen Plattitüden sind. So ist es unter den Menschen. Herr Putin führt uns vor, dieses Schauspiel wie auf einer Art Bühne. Nur dass niemand klatscht, wenn der Vorhang fällt über dem grauenhaften Trauerspiel. Im Gottesreich wird ganz anders regiert und zusammengelebt, sagt Jesus seinen Jüngern. Und jetzt kommt einer dieser Sätze, um deren Willen ich meine Kirche nicht aufgeben will. Bei all dem Unverständlichen, bei all dem manchmal auch Schändlichen, bei all dem Kleinkarierten, das ich natürlich wahrnehme. Dieser Satz, aber so ist es nicht unter euch. Manchmal ist ja Grammatik doch zu was Nütze. Und da steht nicht so ein windelweicher Konjunktiv, etwa so soll es sein unter euch oder möge es so sein unter euch. Nein, da steht ein glasklarer Indikativ. So ist das bei euch. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. So ist das. Diener und Knecht, könnte man da aber fragen, soll das womöglich heißen, immer klein beizugeben, immer nur für andere da zu sein, mich selbst nicht ernst zu nehmen, unterwürfig buckeln und mich klein machen, so wie das auch viele verstehen mögen. Nein, das meint Jesus hier ganz sicher nicht. Es geht um etwas anderes. Wo Menschen zusammenleben, da gibt es fast immer ein Oben und Unten, welche die mehr Macht haben als andere, welche die unter ihnen stehen. In der Familie ist das so, zwischen Eltern und Kindern gibt es da ein Gefälle, am Arbeitsplatz natürlich, in der Schule und auch in der Kirche. Ich denke, damals wie heute kommen wir nicht ohne solche Strukturen von oben und unten aus. Manche Menschen haben mehr Macht als andere, die denen Leitung übertragen wird, Regierung, Verantwortung. Im Idealfall haben sie diese Macht natürlich nur auf Zeit. Und Jesus weiß, dass das auch für seine Jünger gilt. Schließlich leben sie in dieser Welt. Schließlich leben wir in dieser Welt. Entscheidend aber ist, wie jemand das ausfüllt. Das Leiten, das Regieren, Verantwortung zu tragen. Andere klein halten, ihnen Gewalt antun, Hass, Säen, Tod und Leid über die Menschen zu bringen, das ist die eine Möglichkeit. Wir sehen sie gerade jeden Tag in der Tagesschau. Sich als Diener und im besten Sinn als Hirte zu verstehen, die anderen zu achten und wertzuschätzen, das ist etwas anderes. Dienen, das bedeutet füreinander da sein, zugewandt sein, das Wohl des anderen im Blick haben. Unter solcher Herrschaft wird ein Funke von Gottes Reich sichtbar, mitten in unserer Welt. Wer dient, obwohl er es nicht nötig hätte, wer sein Gegenüber achtet und liebt und von dieser Motivation sein Handeln bestimmen lässt, der herrscht anders als die Mächtigen dieser Welt, wie die Bibel sie nennt, seien sie nun weltlich oder geistlich. Bei Jesus geht es nicht darum, dass die einen herrschen, während die anderen dienen, sondern es geht darum, dass beide der Macht der Liebe trauen. Der Macht der Liebe, der Macht des Teilens, der Macht der ersten Schritte, der Macht des Vertrauens, der Macht des Verzeihens, der Macht der Gerechtigkeit. Ich finde das einen der genialen Sätze in meiner Bibel. Bei euch ist das nicht so. Ich weiß, gerade die Kirche wird diesem Himmelsweg oft ganz und gar nicht gerecht. Ich brauche nicht von diesen Missbrauchsskandalen in der römischen Kirche hier zu berichten. Und bei uns wahrscheinlich auch, wenn man genauer hinsähe. Aber die Kirche stößt immer wieder auf diesen Weg und schlägt ihn ein, wieder und wieder durch all die Jahrhunderte hindurch und ich glaube auch bei uns in unserer Zeit. Sie kann das, weil sie das Psalmwort hört: Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Jeden Menschen. In diesem Bild will ich nacheifern an meinem Platz, in meinem Leben. Ich vertraue darauf, dass die Ehre und die Herrlichkeit am Ende nicht stinken, sondern mich halten und tragen, wenn ich es nötig habe. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.